Wenn man sich das so anschaut, dieses Gewusel, die Kinder, die Mitarbeiter, wenn ich hier gerade in eure Gesichter gucke, euer Lachen sehe, dann kann ich einfach nur sagen, Gemeinde ist wunderschön. Das ist eine großartige Erfindung Gottes. Es ist herrlich. Einfach perfekt. Nur eine Sache, die stört gewaltig. Die macht dieses ganze tolle Konstrukt Gottes doch immer wieder zunichte. Und das sind Menschen. Wie schön könnte Gemeinde sein, wenn es da nicht die unterschiedlichsten Meinungen und Sichtweisen gäbe. Wenn es diese Typen nicht gäbe, mit denen ich nicht zurechtkomme. Oder mit denen vielleicht ich schon seit Jahren, seit Jahrzehnten meine Schwierigkeiten habe. Nicht ganz ernst gemeint, das wisst ihr. Aber die meisten Menschen, die sich von Gemeinde enttäuscht abwenden, tun das nicht, weil sie Gott enttäuscht hat oder weil sie theologisch nicht mitkönnen, sondern weil sie von anderen Menschen enttäuscht oder verletzt werden. Das Problem an Gemeinde, das sind die Menschen, die da zusammenkommen. Und das betrifft auch hauptamtliche Mitarbeiter. Meinen Beobachtungen nach gibt es ganz viele Gründe, warum Pastoren aufhören, Pastor zu sein. Aber meistens sind es zwei Gründe oder einer von zwei Gründen. Entweder, weil sie mit dem Alltag und den Herausforderungen nicht zurechtkommen und sie es nicht schaffen, die Vorteile unseres Berufes zu sehen, sondern bei den schwierigen Seiten stehen bleiben müssen. Oder aber sie scheitern an zwischenmenschlichen Konflikten. Dass sie mit einzelnen schwierigen Charakteren nicht klarkommen oder die Konflikte, die es halt in Gemeinden immer gibt, nicht aushalten können. Nach 2 Jahren in meiner ersten Stelle stand ich kurz davor, alles hinzuwerfen, weil ich mit einer Person immer wieder zusammengerückt bin. Nennen wir sie mal Hugo. Und ich wollte nicht mehr. Und ein Gemeindewechsel, oh, das fühlte sich so attraktiv an. Weg von Hugo. Und ich habe dann die ganze Sache mit meinem Mentor durchgesprochen und der guckt mich nur an und meint ganz lapidar, glaubst du, in einer anderen Gemeinde gibt es keinen Hugo? Der heißt dann vielleicht anders, aber jede Gemeinde hat ihren eigenen Hugo. Und ich habe dann mich doch entschieden, nicht zu gehen, habe mich dem Ganzen gestellt, konnte das auch gut lösen und rückblickend merke ich, Flucht wäre da keine gute Idee gewesen, aber zeigt dieses Beispiel nicht wieder, Gemeinde scheitert an Menschen. Wir wollen dieses Jahr mutig glauben in ganz vielen Bereichen unseres Alltags und unserer Gemeinde. Und als ersten Bereich schauen wir uns in den nächsten 5 Predigten, in unserer ersten Predigtreihe zum Jahresmotto, die Flyer liegen hier und da aus, nehmt sie euch mit, das Thema Gemeinschaft an. Wie können wir mutig Gemeinschaft wagen? Und dann steige ich so in diese Predigtreihe ein, dass Menschen die Gemeinde versauen. Ja, denn die Reaktion auf etwas, das falsch ist, ist nicht, dass wir es lassen, sondern dass wir es richtig machen. Das gilt auch für Irrlehre so. Nur weil irgendjemand zu einem Thema Blödsinn lehrt und lebt, heißt das nicht, dass wir dieses Thema meiden sollten, sondern dass wir erst recht richtig darüber lehren sollten. Und nur weil Gemeinschaft, weil das mit den Menschen in Gottes Gemeinde manchmal schief geht, sollten wir das nicht lassen. Im Gegenteil, wir sollten es mutig wagen und das erst recht leben, und zwar richtig. Denn ich habe während der Corona-Pause gemerkt, bei allem, wo ich mich über Menschen geärgert habe, wo ich an anderen Menschen gelitten habe und die auch sicher ja an mir gelitten haben, Gemeinde ohne Menschen ist irgendwie auch doof. Also nicht nur irgendwie, sondern es ist sogar noch döver als mit Menschen. Und ich kann euch sagen, jetzt wo ich hier wieder stehe und der Gottesdienstsaal wieder gut gefüllt ist und die Kleingruppen wieder laufen und ich euch begegnen kann, ihr habt mir gefehlt, dass die Menschen haben mir gefehlt. Es ist so toll, dass wir jetzt wieder zusammen sind. Gemeinde ist toll, nicht trotz der Menschen, sondern gerade wegen der Menschen. Und darum, weil da so viel schief geht mit denen, wollen wir in diesem Bereich mutig glauben. Und da fangen wir jetzt mit dieser Predigt an. Ich freue mich jetzt schon auf die nächsten Wochen. Und in dieser ersten Predigt haben wir ein Thema gewählt, ihr seht es schon hier vorne, das sowohl unserem Naturell als Christen wieder zu widersprechen scheint, als auch das so überhaupt nicht zu mir passt. Mehr feiern. Und ich sage euch, das wird eine Herausforderung. Ich sage das ja immer wieder, wir Christen sind nicht gerade im Allgemeinen für unsere Fröhlichkeit, unsere überschäumende Freude und unsere ausgeprägten Fähigkeiten bekannt, super Feste zu feiern. Laut unserem Sprachgebrauch, Karin hat das eben schon gesagt, feiern wir jeden Sonntag Gottesdienst. Aber ist das wirklich ein Fest, was wir hier begehen? Feiern wir hier wirklich? Würde jemand, der zum ersten Mal hier reinkommt, das so beschreiben? Die feiern da Gottesdienst? Oder leiden die da Gottesdienst? Können wir Christen das feiern? Und ganz ehrlich, ich bin oft zu faul zum Feiern. Aber diese ganzen Vorbereitungen und noch schlimmer die Nachbereitungen. Und das Einladen und das Überlegen, wie man es macht. Wenn ich meine Frau nicht hätte, ich würde nie feiern. Ja, und in der Gemeinde auch. Können wir nicht einfach so ganz gemütliches Business as usual machen? So alles wie gehabt, da wissen wir, wie das läuft, da tragen sich die Mitarbeiter ein. Feiern ist ja doch irgendwie anstrengend. Jetzt noch den extra Stress mit extra Feiern, jetzt echt? Ich nicht, brauche ich nicht. Was dieses Thema trotzdem wichtig macht, was es mit mutig Gemeinschaft wagen zu tun hat, möchte ich mir heute mit einem Text aus dem Alten Testament mit euch ansehen. Der ist mal wieder zu lang zum Vorlesen, also erzähle ich ihn mal wieder. Und also, hier kommt sie, die kurze Zusammenfassung aus Josua 3 und 4. Letzte Woche bin ich in die Geschichte von David und Goliath eingestiegen, indem ich sie so ein bisschen an den Prolog von Asterix und Obelix angelehnt habe. Denn das Volk Israel, das waren Eroberer und die Philister waren die ursprünglichen Bewohner des Landes. Und heute in unserer Geschichte, in der heutigen Predigt, springen wir knapp 400 Jahre zurück und erfahren, wie es zu dieser Situation gekommen ist, dass David und Goliath sich überhaupt gegenüberstehen konnten. Aber eigentlich stimmt das nicht. Wir müssen nochmal mehrere hundert Jahre zurückgehen, um wirklich zu kapieren, was bei David und Goliath und auch heute bei Josua passiert ist. Die Familie Israels ist als geschätzte Gäste nach Ägypten gekommen. Josef, einer der Söhne, war einer der führenden Beamten am ägyptischen Hof. Und aus dieser Familie wurde im Laufe der Jahrhunderte ein ganzes Volk, das immer größer wurde und den Ägyptern zunehmend Angst gemacht hat. Josef war schon lange vergessen, niemand kannte mehr die Geschichte. Und so wurden diese Ausländer, die einem Angst gemacht haben, zunehmend unterdrückt und ausgebeutet. Gott erbarmt sich seines Volkes, führt es mit großen Wundern aus Ägypten heraus, in Richtung des Landes, das er schon Abraham versprochen hat. Doch die Israeliten, die stellen sich als äußerst halsstarriges Volk heraus und irgendwann platzt Gott der Kragen. Kein Israelit im wehrpflichtigen Alter wird den Einzug ins versprochene Land erleben. Erst wenn alle gestorben sind, die 20 Jahre und älter sind, dann geht es für das Volk rein ins Land. 40 Jahre Herumirren in der Wüste sind das Resultat für Ungehorsam und das Rumgemaulen des Volkes. Und jetzt, heute, sind diese 40 Jahre endlich rum. Mose durfte das gelobte Land noch sehen, durfte den Staffelstab an seinen Nachfolger Josua weitergeben und stirbt. Und das Volk Israel steht am Jordan und schielt auf das verheißene Land. Und hier setzt unser Text ein. Gott redet zu Josua und will die Reise zu einem Abschluss bringen. Das Volk Israel soll sich bereithalten. Sie stehen hier in Schittim. Hier ist das Tote Meer. Das hier ist der Jordan. Genau. Und dann ergeben sich die verschiedensten Anweisungen an die verschiedensten Gruppen. Die Amtleute, die sollen den ganzen Durchzug organisieren, die Priester, die in einer bestimmten Reihenfolge mit der Bundeslade vor dem Volk herlaufen sollen. Das Volk bekommt die Anweisung, sich zu heiligen, weil es am nächsten Tag Gott begegnen wird. Und so läuft eigentlich der gesamte Text ab. Gott sagt was, Josua gibt es weiter, das Volk tut es und es gelingt. Und wenn man die Geschichte von Israel kennt, dann merkt man, das ist nicht ganz normal, was hier passiert. Also, dass das gelingt, was Gott tun will, das schon. Aber dass das Volk das tut, was man ihm sagt, das ist schon äußerst außergewöhnlich. Denn die Israeliten waren ja echte Großmeister im Meckern, wenn es mal anders lief als erhofft. Und hier hätte es ja wirklich einen echten Grund gegeben zum Meckern. Denn wie bitte sollen wir da rüberkommen? Da stehen nicht nur Soldaten, da stehen die Israeliten mit Mann und Maus, mit Männern, Frauen, Kindern, mit ihrem gesamten Hausstand, mit allem Vieh vor den Fluten des Jordans. Ich weiß nicht, wie es euch geht, ich sehe da immer einen Riesenfluss. So, ich war neulich bei meiner Schwester in Düsseldorf am Rhein und das ist schon gewaltig. Ja, oder man denkt an den Nil oder den Amazonas. Der Jordan war jetzt eher beschaulicher. Der ist nämlich nirgendwo wirklich schiffbar. Ich habe mal ein Bild mitgebracht, das sieht eher so aus. So ein bisschen wie die Aisch, oder? Also vielleicht ein bisschen größer, aber das ist jetzt kein Riesenstrom. Aber als die Israeliten da standen, war Erntezeit. Und in der Erntezeit tritt der Jordan über die Ufer. Jedes Jahr, immer. Da war alles überflutet. Brücken gab es da sowieso nicht, aber es gab Furten. Und diese Furten waren unbrauchbar. Man ist durch diesen Fluss jetzt gerade nicht durchgekommen. Und wie oft haben die Israeliten in so einer Situation angefangen zu motzen? Oh, jetzt sind wir hier ewig rumgezogen, um jetzt hier zu ertrinken. Naja, oder uns nasse Füße zu holen, dann bekommen wir Schnupfen, wir werden alle an Schnupfen sterben, wären wir doch in Ägypten geblieben. Das wäre so typisch Israeliten gewesen. Aber das bleibt diesmal aus. Das Volk murrt nicht, sondern tut einfach genau das, was Gott von ihnen will. Am nächsten Morgen schnappen sich die Priester die Bundeslade und laufen los und kaum berührt ihr Fuß das Wasser des Flusses, fängt es an, sich zu stauen. Aber nicht direkt vor ihren Augen, sondern knapp 30 Kilometer nördlich hier in Adam. Da staut sich das Wasser, das, was davor noch ist, fließt ab ins Tote Meer, nichts Neues kommt nach und die Israeliten können trockenen Fußes durch das Flussbett gehen. Schon vorher hat Josua aus jedem der 12 Stämme einen Mann auswählen lassen, der sich aus dem Jordan einen großen Stein auswählt und mitnimmt. Und aus diesen Steinen baut Josua am Ufer ein Denkmal. Weitere 12 Steine werden in das ausgetrocknete Steinbett gebaut. Und als alles erledigt ist, laufen auch die Priester mit der Bundeslade weiter. Kaum sind sie auf der anderen Seite, strömt das Wasser zurück, genauso weit über die Ufer wie vorher. Die Landnahme hat begonnen. So, nette Geschichte. Ja, ich hoffe, ihr habt jetzt so das ein oder andere auch Neues gelernt. Aber was hat das jetzt mit dem Thema zu tun, was hier vorne steht? Mehr feiern? Oh, mutig glauben, weil Gott unsere Stärke ist. Ja, das hat damit gar nichts zu tun. Das ist nämlich das Thema der letzten Woche. Mehr feiern kommt in unserem Text ja eigentlich nicht vor, oder? Und wenn man mal ein bisschen großzügig ist, okay, die Errichtung eines Denkmals, vielleicht ist das eine Feier, dann ist es bestimmt nicht der Kern des Textes. Ja und nein. Lass uns mal schauen, was dieser Text mit unserem Jahresmotto mutig glauben zu tun hat und auch mit dem mutig Gemeinschaft wagen, was wir da lernen können. Was wir in diesem Text miterleben, ist eigentlich das Bindeglied zwischen zwei Wundergeschichten. Auf der einen Seite ist es der Abschluss der Flucht aus Ägypten, während der Gott eigentlich gar nicht mehr aufhört, ein Wunder nach dem anderen zu vollbringen. Er teilt das Meer und rettet die Israeliten vor dem ägyptischen Heer. Er versorgt sie täglich mit Brot und Fleisch vom Himmel. Witzige Nebengeschichte, kaum jagen die Israeliten das erste Mal im verheißenen Land, hört die Versorgung mit Brot und Wachteln auf. Abgeschlossen hiermit. Er rettet sie vor Feinden, er lässt Wasser aus Felsen laufen, er läuft ihnen selbst in einer Wolken- und Feuersäule vorne weg. Er lässt Esel reden, um Propheten in die Schranken zu weisen. Er wendet aktiv das Kampfesglück des Volkes. Und zu guter Letzt schreibt er auch noch mit seiner eigenen Handschrift die Gebote auf Steintafeln und bringt Berge zum Wackeln. Und mit dieser Geschichte heute beendet Gott diesen Fluchtweg des Volkes. Mehr noch mit der Überquerung des Jordans. Erfüllt sich die Prophezeiung, die Gott vor 700 Jahren Abraham gegeben hat. Sein Nachkommen ist ein Volk geworden, so groß, dass es nicht mehr zu zählen ist. Und sie sind in dem Land, was Gott ihnen geben wollte. Und gleichzeitig ist dieses Wunder am Jordan auch der Startpunkt einer neuen Wundergeschichte Gottes mit seinem Volk. Denn dummerweise ist das Land ja nicht leer. Da wohnen schon Menschen, die sind ganz schön groß und ganz schön stark. Und die Israeliten müssen sich dieses Land erstmal erobern. Und tatsächlich, Gott schenkt es, solange sich das Volk an ihn hängt, einen Sieg an dem anderen. Die Wunder verändern sich, aber Gottes, im wahrsten Sinne des Wortes, wunderbare Geschichte mit seinem Volk geht weiter. Und wie gesagt, unsere Geschichte ist der Dreh- und Angelpunkt zwischen diesen beiden Wunder-Episoden. Und an diesem Festtag lernt das Volk Israels einige Dinge, die der Text ganz ausdrücklich nennt, die es in seiner Gottesbeziehung festigt. Und diese Sachen möchte ich mir jetzt mit euch angucken. Das erste habe ich jetzt schon x-mal gesagt. Gott tut Wunder. Die ganze Zeit in der Geschichte Israels und auch hier am Jordan. Und es ist Gottes Gegenwart, der diesen Fluss hier staut. Vielleicht ist euch das aufgefallen, diese Teilung des Flusses, die erinnert schon so ein bisschen an das Rote Meer mit Mose, ne? Selbes Wunder, anderer Führer. Und natürlich macht Gott das bewusst. Er stellt Josua hier in eine Linie mit Mose und sagt dem Volk, ey, was Mose konnte, kann Josua auch. Der ist genauso ein vollmächtiger Leiter, wie Mose war. Er bestätigt seine Rolle. Aber es gibt einen kleinen, aber feinen Unterschied. Mose hält seinen Stab ins Meer und daraufhin teilt es sich. Natürlich, das geht nur, weil Gott das will. Aber bei Josua ist es Gott selbst, der den Fluss teilt. Die Priester latschen mit der Bundeslade in den Fluss rein. Und sobald ihr Fuß das Wasser berührt, staut sich der Fluss. Die Bundeslade hat in etwa so ausgesehen, das ist so ein Versuch aus dem zweiten Buch Mose, das Ganze nachzumalen, nachzubilden. Und das war sozusagen der mobile Thron Gottes. Zu dieser Zeit gab es noch keinen Tempel, also noch kein Wohnzimmer Gottes hier auf dieser Erde. Und Gott musste ja irgendwo sitzen, der musste ja irgendwo wohnen. Und das hier war sein Sessel. Der war sozusagen ein Campinggott. Der konnte überall mit hingenommen werden. Und wo diese Bundeslade war, da war Gott wirklich da. Und als Gott den Fluss betritt, weichen die Wassermassen zurück, damit sein Volk trockenen Fußes ans neue Land kommen kann. Und er selbst bewirkt das. Ist euch bewusst, dass wir an denselben Gott glauben, der all diese Dinge getan hat, die ich in den letzten 10 Minuten aufgezählt habe? Ist euch bewusst, dass das nicht irgendwelche alten Geschichten sind, sondern dass diese Geschichten uns selber betreffen? Denn dieser Gott, der damals Wunder getan hat, ist heute noch genau derselbe. Er kann heute noch Wunder tun und er will heute noch Wunder tun. Dieser Gott, der damals den Jordan geteilt hat, ist auch heute im Aischgrund bei uns und leitet uns, führt uns, segnet seine Gemeinde und seine Kinder. Und jetzt frage ich dich das mal. Welche Wunder hast du in deinem Leben erlebt? Welche Wunder hast du in deiner Geschichte mit dieser Gemeinde hier erlebt? Ich bin jetzt nur knapp 2 Jahre hier. Ich habe erst 2 Jahre Geschichte mit dieser Gemeinde. Und trotzdem könnte ich schon ein paar erzählen. Da haben sich Menschen bekehrt, bei denen hätte ich niemals damit gerechnet. Da sind Türen aufgegangen, die ich nie aufbekommen hätte. Da sind Menschen heil geworden. Was sind deine Wunder in dieser Gemeinde? Die Taten Gottes in deinem Leben. Und rechnest du damit, dass Gott auch in Zukunft Wunder tun wird? Das ist ein Grund, Gemeinschaft zu suchen. Denn auch beim Volk Israel hat sich Gott der ganzen Gruppe offenbart. Und so haben die Wunder ihre volle Größe entfaltet. Und in Josua 3, Vers 10 heißt es, daran sollt ihr merken, dass ein lebendiger Gott unter euch ist. Und dass er vor euch vertreiben wird, die Kanaaniter, die Hethiter, die Hiviter, die Perisiter, die Gigashiter, die Amoriter und die Jebusiter. Uns stehen als Gemeinde spannende Zeiten bevor. Wenn wir unser Jahresmotto ernst nehmen, wenn wir mutig glauben, wenn wir mutig weiter vorangehen, dann kommen vielleicht nicht nur spannende, sondern turbulente Zeiten auf uns zu. Und das will ich mutig glauben. Und dann hilft es uns, diese alten Wunder Gottes wahrzunehmen und so und zu sagen, genauso wie Gott damals gehandelt hat, wird er auch unter uns handeln. Das ist, was die Israeliten getan haben. Die haben sich erinnert, was hat er getan? Und mit diesem Wahrnehmen sind sie mutig in das neue Land gegangen. Und so ist es auch bei uns. Der Gott, der diese Gemeinde hier wunderbar gebaut und entwickelt hat, der sie erhalten hat, der setzt bitte euer Wunder ein, der wird sie auch in den nächsten Phasen der Gemeinde leiten. Und diese Wunder Gottes haben Aufgaben. Gott macht das nicht einfach so, sondern er hat Ziele damit. Und diese Ziele nennt der Text ganz deutlich. Das eine Ziel ist, dass die Völker um Israel nicht mehr aus dem Staunen herauskommen, wenn sie diese Geschichte sehen. Wenn sie Gottes Handeln an uns sehen. Und im weiteren Verlauf des Buches Josua passiert genau das, was Gott hier ankündigt. Josua und sein Heer erobern eine Stadt nach der anderen. Und die Herrscher dieser Städte, die versuchen alles, um das zu verhindern. Die schmieden Allianzen. Sie versuchen es mit Tricks, mit Diplomatie, mit allem, was sie haben. Denn sie wissen, sie haben gehört, wer auf der Seite der Israeliten steht. Der lebendige Gott, dem sogar die Wassermassen gehorchen müssen. Und so steht in Kapitel 4, 24, auf dass alle Völker der Erde die Hand des Herrn erkennen, wie mächtig sie ist. Gottes Handeln an uns ist der stärkste Beweis für die Menschen um uns herum, dass wir einen lebendigen Gott haben. Bei aller schwierigen Geschichte, die wir hier als Christusgemeinde in Diesbeck haben, ist es trotzdem so, dass ich immer wieder höre vom Bürgermeister, von Nachbarn, von Leuten aus dem Ort, dass sie über unsere Gemeinde staunen, wie wir miteinander umgehen, wie wir Gemeinde leben, wie wir uns engagieren, was wir hier auf die Beine stellen können, wie anders wir sind. Und jetzt können wir uns auf die Schultern klopfen und sagen, wie großartig wir doch sind. Aber erinnert ihr euch an die Schilderung von Gemeinde ganz am Anfang? Dass wir so wahrgenommen werden, dass wir so leben, das ist ein Wunder Gottes. Das widerspricht unserer Natur. Und es ist die mächtige Hand Gottes, wie der Text es sagt, dass unser Haufen hier trotzdem so eine Strahlkraft hat. Und diese Gemeinschaft, die sollten wir feiern, die sollten wir zelebrieren, wir sollten sie genießen, nach außen tragen, von ihr erzählen, von ihr schwärmen, wir sollten sie ausleben. Ich unterstelle dir jetzt mal, dass du gerne in unsere Gemeinde kommst. Bin mal so frech. Wissen das deine Nachbarn, deine Familie, deine Kollegen, dass du gerne hier hinkommst? Und wissen sie, warum du hier gerne hinkommst? Ich glaube, es ist toll, ihnen zu sagen, oh, wir haben echt schöne Musik im Gottesdienst. Bei der Predigt schläft mir erst nach 10 Minuten ein, nicht schon nach 5 und so weiter. Ja. Aber es ist viel überzeugender zu sagen, ey, komm mit, ich freue mich immer schon auf Sonntag, das ist so cool bei uns. Wenn sie merken, dass ihr hier gerne hingeht und es ihnen sagt, dann werden sie wahrscheinlich deutlich neugieriger. Wenn ihr erzählt, dass Gott hier mit seiner mächtigen Hand ein Wunder geschaffen hat, dass wir hier auf diese Art Gemeinschaft leben können. Unsere Gemeinschaft ist ein Wunder Gottes, das anderen zum Zeugnis werden soll. Und das zweite Ziel, das sind dann wir selbst. Die Wunder Gottes dienen dazu, dass wir selbst nicht vergessen, mit wem wir es hier zu tun haben und dass wir lernen, Gott zu fürchten. Das erste finden wir in Josua 4, 6 und 7. Wenn eure Kinder später mal fragen, was bedeutet euch diese Steine? So sollt ihr ihnen sagen, weil das Wasser des Jordans weggeflossen ist vor der Lade des Bundes des Herrn, als sie durch den Jordan gingen, sollen diese Steine für die Israeliten ein ewiges Andenken sein. Wisst ihr, wir haben hier auch Kinder dabei. Also ich meine jetzt nicht die, unsere biologischen Kinder, die da jetzt im Kindergottesdienst sind, sondern wir haben hier Gemeindekinder dabei. Erwachsene, die die Wunder Gottes aus der Gründungszeit dieser Gemeinde nicht miterlebt haben, die nicht kennen, die nicht wissen, was Gott hier alles schon für Flüsse gestaut hat, was er für Riesen besiegt hat, für wie viel Geld er gesorgt hat, wie viele Herzen er geheilt hat. Aber das sollten sie wissen, oder? Darum sollten wir Gottes Wunder feiern, von ihnen erzählen. Und das geht jetzt an euch alte Hasen, die ihr hier schon Jahrzehnte Geschichte mit der Gemeinde habt. Erzählt Gottes Geschichte mit eurer Gemeinde und in eurem Leben. Erzählt sie immer wieder und ich verspreche euch, niemand wird müde werden, eure Geschichte zu hören. Weil sie unser Steinhaufen sind, die uns an Gottes Handeln erinnern, die ihn uns verstehen lassen, die uns mutig in die Zukunft glauben lassen. Und vielleicht bedeutet mutig glauben ja in den nächsten Jahren, dass wir für irgendwelche Dinge mal mehr Geld ausgeben müssen, als wir uns eigentlich vorstellen können. Und dann sitzen die Neulinge hier und sagen sich, ey, nach allen menschlichen Ermessen, das geht überhaupt nicht. Das kannst du vergessen. Sowas können wir nicht wagen. Und dann brauchen wir die Geschichten unseres Gottes, die uns erzählen, ja, wir müssen ordentlich haushalten. Aber damals hat er versorgt und damals hat er unseren Glauben gesegnet und damals hat er uns das Geld geschenkt. Lasst uns jetzt wieder mutig glauben. Dafür brauchen wir unsere Geschichten. Und ihr lieben Gemeindekinder, die ihr die Geschichte hier nicht von der Pike auf erlebt habt, kennt ihr diese Geschichten? Wenn nein, dann lasst sie euch erzählen. Lasst euch begeistern, dass Gott solche Wunder hier getan hat und erwartet, streckt euch danach aus, dass er sie wieder tun wird. Lasst uns gemeinsam Gottes Wirken in der Vergangenheit feiern, auf dass wir bald noch viel mehr Wunder Gottes in der Gegenwart erleben werden, die wir feiern können. Aber allein diese Erinnerungsfunktion ist es nicht, es geht noch weiter. Die Wunder Gottes sollen auch Ehrfurcht vor Gott lehren. In 4,24 heißt es, und auch ihr sollt dem Herrn, euren Gott, deswegen zu allen Zeiten mit Ehrfurcht begegnen. Es gibt ein Lied, das drückt sehr schön den Unterschied zwischen Angst und Ehrfurcht aus. Da heißt es, jede Begegnung trägt dazu bei, dass meine Angst immer mehr vergeht und Ehrfurcht bleibt. Wenn ich Gott begegne, wenn ich seine Wunder sehe, wenn ich dadurch ihn besser kennenlerne, dann vergeht meine Angst, weil ich kapiere, wer er ist. Aber was gleichzeitig zunimmt, ist meine Ehrfurcht, weil ich verstehe, mit wem ich es zu tun habe. Und da kann ich nicht weiter unbeeindruckt mit den Schultern zucken und sagen, boah, ist halt Gott. Sondern dann werde ich vielleicht auf meine Knie gehen müssen und sagen, boah, mit diesem Herrn der Welt habe ich es zu tun. Was für eine Ehre es ist, diesem Gott nahe sein zu dürfen. Diesen Effekt sollte die Durchquerung des Jordans auf die Israeliten haben. Und diesen Effekt sollten Gottes Wunder heute auf uns haben. Können wir noch darüber staunen, was Gott hier tut? Können wir noch darüber staunen, dass hier Menschen zum Glauben kommen? Wir erleben das. Wie viele Gemeinden sehnen sich danach? Und bei uns passiert's? Stimmen wir und sagen, oh ja, cool, wieder zwei bekehrt, super. Oder sagen wir, Jesus, du bist unfassbar. Können wir das noch feiern und staunen, dass am Freitag von Heldenzeit bis Jugendkreis über 50 Kinder und Jugendliche hier waren, eine gute Zeit hatten? Zucken wir den Schultern und sagen, oh, 50, cool. Oder staunen wir, ey Jesus, was du da tust, ist ja wohl der Oberhammer. Staunen wir darüber, dass wir auf einmal ein ernstzunehmender Ansprechpartner im Ort sind. Ich kenne die schwierigen Zeiten hier nur aus Erzählungen. Aber hätte sich einer von euch alten Hasen vorstellen können, dass vor 23 Jahren der Bürgermeister kommt und uns bittet, eine Kindergartengruppe in unseren Räumen zu nehmen? Wahrscheinlich eher nicht. Ey, was ist da denn passiert? Gott, du bist echt großartig. Staunen wir noch, dass wir hier trotz unserer Menschlichkeit gelingende Gemeinschaft leben können? Zucken wir mit den Schultern oder weckt es Ehrfurcht in uns und den Wunsch, diesem Gott noch mehr mutig nachzufolgen? Wir sind am Ende der Predigt angekommen. Der dritte Punkt ist eigentlich gar kein Punkt mehr. Das ist nur so der Abschluss. Und vielleicht habt ihr es gemerkt, ums Feiern ging es nur ganz am Rande. Und damit habe ich auch ziemlich gerungen, weil ich es euch ja versprochen habe. Thema Verfehlung. In gewisser Weise ja. Es ist so, dass wir diese Texte recht lang im Voraus festlegen und meinen, oh, das könnte zu dem Thema passen. Und dann merkt man in der Vorbereitung, oh, der Text passt jetzt aber doch überhaupt nicht zum Thema. Und dann gilt immer, der Text hat Vorfahrt vor dem Thema. Vielleicht wollte Gott euch heute was über Wunder erzählen, ich weiß es nicht. Auf der anderen Seite war es aber auch keine Themenverfehlung. Klar, es ging jetzt hier nicht um Partys, es ging nicht um Gemeindefeste oder sowas. Aber eine Frage hat mir der Text schon beantwortet. Sollten wir unseren Gott feiern und seine Wunder? Ja, das sollten wir definitiv. Und das wird dann auch unsere Gemeinschaft verändern. Die Israeliten haben damals zu diesem Zweck einen Steinhaufen errichtet. Und ich glaube, das ist jetzt nicht mehr ganz so unsere Form von Partys. Steinhaufen auf Türmen. Ja. Aber wie machen wir es dann? Lasst uns darüber ins Gespräch kommen. Lasst uns überlegen, wie wir miteinander Gottes Wunder feiern können. Gemeinschaft genießen können, voneinander und aufeinander hören können. Und vielleicht ist, guck mal, wer zum Kaffee kommt, am 18. Oktober, die Gelegenheit dafür, dass wir uns unsere Gottesgeschichten nochmal neu erzählen. Dass wir zusammen Gott feiern und seine Wunder, dass wir Gemeinschaft genießen. Macht mit, nutzt diese Zeit, mutig mehr Gemeinschaft zu wagen. Mutig glauben. Ich will glauben, dass Gott heute noch Wunder tut. Und dass, wenn wir diese Wunder gemeinsam feiern, sehr, sehr viel daraus wachsen kann. Wollt ihr das mit mir glauben? Amen.